Mit Jupiter's Legacy bringt Netflix am kommenden Freitag, den 7. Mai, seine erste Serie aus dem vom Star-Autor Mark Miller erschaffenen Label Miller World. Mark Miller, Autor der bekannten Grafiknovellen wie Civil War, Kick-Ass, Wanted und viele mehr, zählt nicht zuletzt wegen seiner bisherigen Publikation zu einem der Ikonen unter den Autoren. Grund genug für uns beide, sein nun adaptiertes Werk Jupiter's Legacy nochmal zu lesen und uns zu überlegen, ob Netflix es erneut schafft, euch als Fans der Novelle eine gute Comic-Adaption zu liefern, wie zuletzt zum Beispiel mit Umbrella Academy, oder ob sie wieder floppt, wie sie es, so finden wir es jedenfalls, bei Lock and Key gemacht haben. Ihr hört Ottis an Licht und hier kommt das für diese Episode nicht ganz so typische Intro.
Ottis an Licht, der Comic- und Nerd-Podcast, in dem die Beziehung dreier Brüder zueinander keine Rolle mehr spielt. Denn hier herrscht Krieg.
So, guten Abend zusammen. Wie wir es in dem Intro schon gesagt haben, heute eine kleine Special-Folge. Und zwar gucken wir uns nochmal den fantastischen Grafiknovellen, das fantastische Werk von Mark Miller und Frank Wrightley an. Und zwar geht es um Jupiter's Legacy. Genau.
Ja, richtig.
Diesmal ein bisschen konventioneller als sonst. Wir sind auch nur zu zweit, denn es lässt sich wieder entschuldigen, hat es leider nicht geschafft. Aber das macht nichts, denn auch er hat den Band nämlich noch nicht gelesen und kommt so in den Genuss, unsere Folge zu hören und sich, so wie auch ihr, sich perfekt auf die Serie vorzubereiten. Denn jetzt am kommenden Freitag beginnt die Serie. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ist schlecht vorbereitet, ob jeweils nur eine Folge oder direkt in einem Rutsch.
Nein, also ich kann, das weiß ich auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie das immer sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch da wieder pro Woche immer nur eine Folge kommt. Das hatten sie bei Lock and Key auch gemacht und das ist jetzt das bei Star Trek und ähnlich, das ist so ein bisschen das gängige System, was die Streamingdienste momentan verfolgen, was ich auch nicht so schlimm finde. Dadurch guckt man das nicht alles sofort durch und vergisst die Hälfte wieder, sondern dann hast du wieder so wie damals immer eine Folge pro Woche und dann bleibt vieles auch einfach mehr im Kopf, finde ich.
Ich habe es zuletzt sehr positiv bei den Marvel-Serien auf Disney Plus mitbekommen. Und also die Veröffentlichungspolitik finde ich deutlich besser. Beim Binge-Watchen bleibt einfach nicht viel hängen.
Ja, genau, richtig. Du guckst halt alles durch, am Ende kannst du bewerten, findest du das gut oder nicht, aber tiefer reingehen kannst du schon gar nicht mehr, wenn dir alles offenbart ist und du das in einem Weg guckst. Na, da bin ich bei dir, das sehe ich ähnlich.
Genau. Bevor wir uns das Comic als solches zur Brust nehmen, würde ich gerne mal auf die Autoren und auf die Schaffer eingehen. Wie schon anfangs gesagt, Mark Miller ist der Autor der Grafiknovelle.
Ja.
Ein sehr guter Autor, der viele, viele gute Sachen gemacht hat, auch viel verlagsübergreifend. Ein paar Steckenpferde bei Marvel zum Beispiel, der Civil War, den er gemacht hat. Also die Comicvorlage für den, was war das, der dritte
Captain America. Richtig, genau.
Also der Film war auch ganz nett, aber Civil War zählt als einer der besten Marvel-Krisen, die mal veröffentlicht haben. Er hat Old Man Logan geschrieben.
Richtig, ganz vorne.
Nicht die Ongoing-Serie, sondern die, ja,
boah, man kann ja, die Opening quasi, die Grafiknovelle.
Genau, da stand so quasi noch als
die Öffnung des Epos.
Genau, als alleinstehende Grafiknovelle. Und erst mit dem Secret Wars haben sie es ja quasi in die Continuity reingepackt, weil sie die Universum ja verschwommen haben.
Ja, richtig. Ja, es hat also ein bisschen gedauert.
Also irrsinnig gut, wer das noch nicht gemacht hat. Auch hier, den Film gibt es, der Film ist auch gut, aber der hat längst nicht die Tiefe und das, was diese Postapokalypse ausmacht. Ne? Also das geht sehr
richtig.
Viel krasser. Und Old Man Logan, eine lange, lange Zeit gewesen, dass es mein absoluter Top-Comic war. Muss ich jetzt mit ein paar anderen betteln, aber irrsinnig stark. Ne? Kick-Ass, klar, wurde verfilmt. Wanted wurde verfilmt.
Richtig.
Kingsman's Secret Service wurde verfilmt.
Richtig.
Auf DC-Ebene hat der Genosse Superman gemacht, Red Sun.
Ja, Red Sun, genau.
Im Amerikanischen. Was passiert, wenn die Rakete nicht in Kansas, America, sondern in der UdSSR landet? Na, dann wird er nämlich ein schöner Kommunist und arbeitet für Stalin oder Lenin, ich weiß jetzt gar nicht.
Ja, richtig. Ja, ist richtig.
Und auch irrsinnig stark, sehr gesellschaftskritisch. Also man merkt schon bei Mark Miller, der hat einen recht gleichen Stil. Man erkennt ihn, wie ich finde. Trotzdem ja, wird er nicht langweilig, ne, weil er halt solche prekären Themen immer wieder aufgreift. Ne? Also ich habe das Gefühl, Gesellschaftskritik steht bei ihm immer on top. Das muss, das, der hält immer den Leuten den Spiegel vor. Oder sehr häufig.
Auf jeden
halt,
Fall.
Ne? Mhm. Wenn man so guckt, Old Man Logan, Postapokalypse, wie sich die Helden da verhalten, diese Kriegsszenario, wie heißt das, dieses Kriegsrecht, ne? der Superschurken, die allein aus Darwinismus das Recht sich nehmen, ganze Ländergrenzen für sich zu beanspruchen. Ne? Kick-Ass,
ja,
die Vigilanten, ne? Die Selbstjustizübenden. Gut, Wanted, muss ich gestehen, habe ich ihn weder gelesen noch gesehen. Der Film soll auch sehr, sehr schlecht sein. Kingsman finde ich fantastisch. Okay, gesellschaftskritisch. Naja, gut, es ist ein übertriebener James-Bond-Abschnitt. Ja. Aber ansonsten...
Ja, wobei zu sagen ist tatsächlich, also Mark Miller steht halt auch nicht immer nur positiv in den Medien da. Also man sagt ihn schon nach, dass er wohl echt nicht einfach ist vom Charakter her. Und vor allen Dingen... auf sozialkritischer Ebene sagt man ihm tatsächlich leider auch nach, dass er anscheinend wohl, ich gib's nur wieder, ich sag das ganz meinungswertfrei, Sexist ist. Und ja, gerade auch, weil die, die ganzen Stories viel mit ja, Sexismus, mit Vergewaltigung und Co. zu tun haben. Ja. Dass das für ihn immer wieder ein aufkommendes Thema ist. Er wurde damit auch mal konfrontiert und hat dann letztendlich gesagt, oder das verglichen, sagt er, er nimmt dieses Medium, dieser Vergewaltigung. Bei Wanted ist es so, dass die Protagonistin da mehrfach vergewaltigt wird. Bei Kick-Ass ist es so, dass die angehende Vergewaltigung ins Lächerliche quasi gezogen wird, indem der Vergewaltiger keinen Hoch bekommt. Und dadurch wird dieses Thema dann auch letztendlich in eine ganz andere Schiene gezogen. Und darauf hat er dann letztendlich irgendwann mal Stellung genommen, um einfach zu sagen, für ihn ist es anscheinend kein Unterschied, ob ich jetzt diese Gewalttat, eine Vergewaltigung oder eine Enthauptung mitnehme. Es definiert, beide Aktionen definieren die Böswilligkeit der Person. Und deswegen hat er das wohl immer irgendwie so ein bisschen begründet, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob da viel hintersteckt, ich will das auch gar nicht irgendwie bewerten oder kommentieren, weil ich mich da mal informiert habe und für mich das nicht noch nicht so ganz durchsichtig war,
ja.
Dass ich mir final da meine Meinung bilden könnte. Aber rückwirkend, wenn man das weiß und so ein bisschen Review passieren lässt, dann finde ich schon, dass teilweise so ein bisschen was darauf, so ein bisschen, das fällt manchmal schon auf. Auch die Frauendarstellung finde ich, ist teilweise ein wenig wiedererkennend. Also gerade die jüngsten Bände hier, Space Banditen oder Sharky, der Kopfgeldjäger,
richtig.
Da fühle ich mich so ein bisschen wie in den 90er Jahren, wo die Frauengestalt also sehr atypisch dargestellt wird.
Ist doch
wird,
aber ne? Auch sehr, sehr provozierend. Da will er ja, diesen Bounty Hunter, diesen Western-Stil.
Den Bounty Hunter, da gebe ich dir recht, das ist ja ähnlich wie Lobo, ne? Und der hat auch schicke Frauen, das ja, gut, ist Lobo der ist Stil, das ist dem Thema. Nein, aber ich meine von der Art und Weise. Lobo ist ja dann auch also wirklich der Macho und Sexist schlechthin. Mhm. So, und Sharky und Lobo, die haben ja schon Parallelen, auf jeden Fall. Und, aber bei Space Bandits zum Beispiel, die Space Piraten, das sind auch alles Damen, die sind da auch, finde ich, schon relativ gleich, ja, atypisch dargestellt.
Ja.
Wie gesagt, das sind Mutmaßungen, ich will da auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Letztendlich, finde ich, gehört das auch einmal gesagt. Mhm. Aber das tut dem Stoff relativ wenig, weil es gibt wirklich sagenhaft viele gute Sachen, die der gemacht hat.
Richtig, ja? Genau.
Das Thema mit Netflix und Millerworld, also wie du schon gesagt hast im Intro, Millerworld ist ein selbst erschaffenes Label, Comic-Label, worunter die ganzen Serien oftmals sind. Die wurde von Netflix aufgekauft. Und deswegen sind viele jüngst erschienenen Stories auch viel nur für Netflix quasi ja,
extra geschrieben.
Genau. Extra geschrieben, genau.
Mit der Absicht, dass irgendwann als
genau, Serien mit der Möglichkeit. Jetzt nicht genau. Unbedingt immer, aber tatsächlich viel mit Möglichkeit. Und wenn man so mal so ein bisschen durch das Netz jagt, da ist wirklich noch viel jetzt immer. Also Jupiter Legacy bildet da quasi erstmal den Anfang. Ne? Also
ja,
American Jesus auch, ist zwar schon älter die Geschichte, aber das steht, glaube ich, fast mit als nächste Riege.
War auch so gesellschaftskritisch, oder?
Ja, es geht natürlich schon sehr in die Theologie rein. Ne?
Diese religiöse Fanatismus und
genau,
das,
richtig.
Das alles. Mhm. Ja, ja. Steht ja, auch richtig, noch auf meiner Liste, muss ich
gestehen,
habe ich noch nicht gelesen.
Richtig, genau. Sharky, Krawall im All ist ja angekündigt, das soll gemacht werden.
Ja, aber da Space können sie doch keinen seriösen Realverfilmung machen.
Nee, oder? Aber eine Netflix-Serie mit Kitsch und Bang und Pum und Action kannst du da wunderbar ausmachen. Ich fand weder Space Bandits noch Sharky, Kopfgeldjäger, fand ich gut. Ich fand die wirklich überhaupt nicht gut. Die haben mir gar nicht gefallen. Ja gut, aber Stoff für die Öffentlichkeit ist es auf jeden Fall.
Ja, ne? Richtig, okay, genau.
Genau, also viele Sachen, viele schöne Sachen, die da in Planung sind. Ja, genau. Sven, wer ist Frank Quitely?
Genau, Frank Quitely ist der, also erstmal was zur Veröffentlichungspolitik. Jupiter's Legacy ist in zwei Bänden rausgekommen. Es also gibt eine Hauptstory, sag ich mal. Die gibt's in, die sind in zwei Volumen rausgekommen, die jeweils von 1 bis 6 gehen. Also ich sag mal circa, waren es 10?
Der erste geht bis 5.
5,
dann 1 bis 5. 10, 1 bis und 5. Der zweite, glaube ich, hat 6. Das heißt, du tust es, glaube ich, bei 11 Kapiteln oder so. Aber
genau, also kleine US-Ausgaben. Ne? Genau, und die sind gebündelt in einem Sammelband rausgekommen. Also erstmal einzeln und dann später in einem Sammelband. Die bilden quasi die Hauptgeschichte. Und da gibt es noch einen anderen Band, der kam zwischen den beiden Bändern raus. Das ist ziemlich krude gelaufen damals. Es gab zuerst 1 bis 5 und dann gibt es ja diesen Story-Twist, diesen Cliffhanger. Und dann ist erst Jupiter's Circle rausgekommen. Das ist dann, seht das ein bisschen wie Tie-Ins. Als
Prequel-Tie-Ins. Ich wollte gerade sagen.
Tie-Ins. In der Story gibt es Charaktere, die werden genannt, aber weniger gezeigt. Die sind aber für das Worldbuilding sehr wichtig. Und in diesem Jupiter's Circle geht es darum, mit kleinen Kurzgeschichten diesen Charakteren Tiefe zu verleihen.
Ja, wie du richtig gesagt hast, Worldbuilding. Es erklärt einfach die Welt, wo bewegen wir uns drin, wie waren die Zeiten damals, wie sind die Entwicklungen der Charakter, warum sind die jetzt heute so?
Für die eigentliche Story nicht tragend,
sie sind nicht
wichtig, aber sie verschaffen dem Leser halt sehr einen tiefgründigen Blick in die Welt.
Ja, und was auch nicht verkehrt ist, ne? Wenn die Personen dann in der Hauptstory vorkommen, dann sieht man die teilweise halt schon auch mit dem Auge. Also anders, als wenn ich den Band nicht gelesen hätte. Ne? Das auf jeden Fall.
Und das endet dann halt mit Jupiter's Legacy Volume 2. Das wäre dann, wenn er so möchte, 6, 7, 8, 9 und 10. Und 11 bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es
6 ist. Ich weiß es auch nicht mehr.
Aber sag mal zwischen 10 und 11, genau, google doch einfach mal. Und das ist dann quasi das Ende der Hauptstory. Und damit schließt der Band auch ab, oder diese Geschichte schließt dann ab. Bisher Januar 2020 gab es eine Ankündigung, dass die an Jupiter's Requiem arbeiten, aber seitdem ist leider nichts bekannt. Ob es jetzt noch weitergeht oder nicht, wissen wir nicht. Es müsste nicht weitergehen, die Story ist mit Jupiter's Legacy Band, also Volume 2, ist die auch abgeschlossen.
In sich abgeschlossen.
Genau, ja, in sich richtig. Abgeschlossen, da Wie ein Film.
Also die originale Veröffentlichung ist tatsächlich in Jupiter Legacy 1 und 2. Der erste Band hat 1 bis 5 und der zweite Band hat Jupiter Legacy 2, 1 bis 5.
Ah also ja, gut, okay, genau.
Kapitel,
das war ja
oder
dann so
zwei
Volume
Teile,
1
wenn
und
so
Volume
richtig
2, ganz genau.
Und, genau,
richtig. In Deutschland ist es genauso entschieden. In Deutschland gibt es über den Panini Verlag, soweit ich weiß, auch immer noch zugänglich, drei Bände. Nämlich Volume 1, also Ausgabe 1, Ausgabe 2, die umreißt halt die Hauptstory. Und dann gibt es einen fetteren Band, der die 1 bis 12, die Short Stories, Jupiter's Circle, zusammen
fasst. Ja, einmal gebundelt.
Genau, richtig. Das heißt, im Deutschen gibt es drei Ausgaben und mit diesen drei Ausgaben hast du auch alle drei. Ne? Also hast du auch alles, was dazu veröffentlicht ist. So,
Um
auf das Eigentliche zurückzukommen, der Hauptstory-Arc, der wird von Frank Quitely gezeichnet. Der ist, unter Comic-Enthusiasten ist er kein ungeschriebenes Blatt. Allerdings fehlte mir so der Hook, weißt du, dieses Ding, was ihn sehr stark, sehr, sehr viel wiedererkennungswert gemacht hat. Er hat zum Beispiel viel mit Grant Morrison gearbeitet, die New X-Men, dieser grandiose X-Men Grant Morrison ran.
Ja,
da
ja,
hat er
ja,
sehr
richtig.
Viel gezeichnet. Er hat viel Batman und Robin gezeichnet.
Ja. So. All-Star Superman. Grandios?
Nein, warte, doch, Entschuldigung.
All-Star Superman, nicht Batman, ne?
Nee, ich habe jetzt Superman All-Season vertauscht.
Nee, das war Tim Sale.
Ne? Genau. Mit Grant Morrison hat er während der Battle of the Cold-Zeiten gearbeitet, als Dick Grayson den Mantel angenommen hat, ne, hat er die ersten paar Issues gemacht. Und auch Justice League Earth 2 damals erschienen, auch von Grant Morrison geschrieben. Also die scheinen ein Dreamteam zu sein. Der hat einen sehr... Ach, der hat einen ziemlich eigenen Stil, ne?
Der hat einen sehr eigenen
bei
Stil.
Bei mir kommt es tatsächlich auch darauf an, welche Serie. Zum Beispiel mag ich seine Zeichnungen bei X-Men, den New X-Men mag ich die gar nicht. Und bei Batman auch nicht, während ich die jetzt hier bei Jupiter's Legacy oder bei Erde 2 fand ich die total genial. Na, also, ich mag zum Beispiel auch seinen Wolverine nicht.
Oh, ja, der sieht sehr, der hispanisch-mäßig aus, ne?
Ja, der sieht so ein bisschen, genau, der hispanische Wolverine. aber alles in allem, er versteht sein Werk wirklich sehr, sehr gut. Er schafft es, echt
das ist
tolle
die
Szenenbilder zu machen.
Ja.
Na, und,
die Detail, das muss man bei ihm ganz klar sagen, das ist die Detailliebe. Also er wenn man sich die Kostüme in den Bänden anschaut, da siehst du also wirklich, woraus dieses Kostüm gestaltet ist. Man sieht die Stiche von den Nähten, sieht
richtig,
man komplett.
Genau.
Also der geht da mit einer Liebe rein. In den ersten Zeiten, wo die Kiddies, sage ich jetzt mal, im Fokus liegen, da sieht man, wie krass die geschminkt sind, wie überschminkt die sind. Man sieht die, was der Körper alles durchgemacht hat, durch bewusstseinsnehmende Drogen oder sonst irgendetwas. Also das steckt so viel hinter bei der Zeichnung. Es ist gewöhnungsbedürftig tatsächlich.
Richtig,
ich musste mich da ein bisschen, jetzt nicht nur bei denen, ich kenne den ja schon auch sehr lange.
Ja.
Es gab Zeiten, da mochte ich den nicht so gerne. Mittlerweile kann ich auf den aber nicht mehr verzichten. Ja. Wirklich nicht.
Ich habe so ein paar, andere Zeichner, wo ich mich immer an ihn erinnert fühle. Zum Beispiel, wie heißt der nochmal, von Little Bird zum Beispiel, da habe ich ab und an mal eine Parallele
gesehen. Ian Bird,
ja, Bertram, Ian Bertram.
Ach, hier, genau, oder Ian war Bertram, das der Autor?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Was denn?
Oder war das der Autor,
Ian Bertram? Nee, der Autor war, Himmel. Ach, guck mal, gut, das
keine
war
Ahnung.
Das. Gib mir,
ja,
doch mal bitte,
aber
gib mir doch mal bitte den zweite Fach Little Bird Band. Hinter der Grillschürze. Links, ja, großer dicker Band. Darcy van Paul Geest. So, Darcy van...
Ah,
danke,
okay.
Darcy van Paul Geest und Ian Bertram hat gezeichnet, ganz genau.
Ja.
So, und wenn du dir da
genau.
zum Beispiel den Pastor anguckst, den Pfarrer,
der stimmt.
Erinnert mich immer sehr stark an Frank Whiteley.
Ja, oder die Axt, ne?
Genau, oder auch, ich weiß es jetzt, manche würden mich wahrscheinlich jetzt prügeln, von Gideon Falls. Da hast du ja auch einen Pfarrer zum Beispiel.
Boah,
findest du
ja,
nicht, dass du da
ich prügele ich dann. Also die, finde ich grundverschieden. Absolut.
Ja, und der Andreas von
die Detail, richtig. Also das Detailträume kommt bei ihm dann auch durch. Hm. Ja, aber ansonsten.
Also vom Stil her grundverschieden. Der Andrea Sorrentino ist ja sehr abstrakt und sehr psychedelisch auch. Auch Ian Bertram hat ja in Little Bird einen ähnlichen kranken Band abgeliefert, fand ich.
ja,
ist er jetzt nicht. Er ist von seinen Zeichnungen sehr bodenständig. Nur seine Linienführung ist manchmal sehr, sehr wild, wenn du so möchtest. Ne? Also viel verwackelt und so. Also habe ich das Gefühl, relativ unsauber. Und das, finde ich, macht doch ein bisschen seinen Charme aus.
Ist vielleicht ein bisschen falsch geschrieben. Also so würde ich es nicht betiteln. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich würde es nicht als unsauber oder wild betiteln. Ich würde es eher als sehr extrem realistisch teilweise auch. Jetzt nicht Alex Ross realistisch, sondern aber schon, also ich habe hier keinen Kelly Jones, der überdimensionale Bettohren malt.
Nee,
also ich bediene mich schon wirklich der Realität.
Genau.
Oder so einem Beto Ramos oder sowas. Das wäre komplett falsch.
Ja.
Also es da schon der Fokus drauf gelegt. Ne?
Ja, um das mal kurz zu beenden, weil da würden wir uns wahrscheinlich jetzt verhaspeln. Kauft euch den Band, wenn ihr den habt, dann greift danach, lest ihn selber, denn das ist unterm Strich eine wärmste Empfehlung von uns beiden, um das mal ein bisschen zum Ende zu spulen. Das Werk ist fantastisch und man sollte es auf jeden Fall gelesen haben. Ob man jetzt mit der Serie was anfangen kann oder nicht, das wissen wir schließlich selber noch nicht.
Genau.
Das auf jeden Fall zu den Autoren und zu den
Creators. Genau. Es ist ein bisschen schwierig, tatsächlich den Inhalt des Bandes, also für mich, den Inhalt des Bandes darzugeben. Das ist jetzt schon alt, ne? Also der erste Band, der kam damals 2017 raus, in Deutschland.
Ach so, okay.
In Deutschland, 2017,
in den Staaten,
genau.
13.
Der zweite Band kam tatsächlich erst ein Jahr später, 2018, raus. Und der dritte jetzt, also dieses indirekte Prequel, der kam auch erst 19 raus. Also wirklich sehr schleppend.
Sehr lange. Ne? Und kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, das Prequel ist auch von einem anderen Zeichner, das ist nicht von Frank Wright.
Ja, genau, richtig.
Das spiegelt so ein bisschen das Golden Age wieder, was sie da
kategorisieren. Und am Ende des ersten Bandes kommt halt schon ein enormer Cliffhanger vor.
Richtig.
Oder zwei, wenn du so möchtest. Ne? Darauf baut der gesamte zweite Teil allerdings schon auf. Und ich finde es schwierig, tatsächlich so offen darüber zu reden, ohne den Cliffer zu benennen, weil schon vieles darin aufbaut und letztendlich ist es ja so, dass am kommenden Freitag die Serie raufkommt und wir auf gar keinen Fall wollen, irgendjemanden die ersten Eindrücke zu klauen.
Genau.
Jeder Charakter hat seine Charakterentwicklungen und hat einen versteckten Hintergrund und da soll jeder seine eigene Meinung bilden und auch die ganzen Sachen selber entdecken. Und deswegen halten wir die Inhaltsangabe also wirklich nur sehr sporadisch, ohne großartig, oder hoffen, dass
wir
das
hinkriegen, also versuchen, da so wenig groß drauf einzugehen. Spoilern,
ja, also Major Spoiler gibt es
hier auf keinen Fall.
Nee, das wäre
unfair. Und alles andere, da schauen wir mal einfach, wir kriegen das schon hin. Ne? Gut, aber gehen wir mal auf die Story ein, denn die ist nämlich tatsächlich ziemlich
interessant. Ich meine, man kann ja, wir haben ja den Trailer auch gesehen und was da ja schon verraten ist, können wir ja dann auch sagen. Das geht ja, verraten wird, geht. Ne?
Genau, also der Band, beziehungsweise die Story, die beginnt 1932, die ist da datiert. Und wir haben den Hauptprotagonisten oder den bisherigen Hauptprotagonisten Sheldon Sampson. Sheldon Sampson ist ein patriotischer Amerikaner, der bei dem Börsencrash, der vor kurzem stattfand, alles verloren hat. Er träumt in der Nacht immer und immer wieder von einer geheimnisvollen Insel. Diese Insel soll laut seinem Traum Geschenke für Helden bereithalten, um ein zerrüttetes Land wieder auf die Beine zu bringen. Mehr hat er nicht. Das ist für ihn Anreiz genug, dieser Vision zu folgen. Und das macht er auch. Er, seine Verlobte, sein Bruder Walter und ein paar Freunde vom College versuchen, die Reise anzutreten, chartern ein Schiff und finden tatsächlich auch diese ominöse Insel, von der es eigentlich auch heißt, dass sie gar nicht existiert. Diese sechs Helden begeben sich auf die Insel und werden zu den sechs ursprünglichen Superhelden und leiten das Zeitalter, das Golden Age der Helden ein, die mit ihren Kräften unterschiedlichster Art versuchen, die Gesellschaft zu unterstützen. So, dann gibt es einen kleinen Storybreak, Dekaden später, dann sind wir 2013. Es entwickelt sich ein Konflikt, also die Helden sind immer noch da, ne, nur natürlich deutlich stark gealtert. Und ja, zwischen den Protagonisten, älter, genau. Zwischen Sheldon Sampson, den Utopian, so wie er sich nennt, und seinem Bruder Walter, entsteht ein Konflikt. Der Konflikt ist ein bisschen tiefgründiger, denn während Sheldon, also ich sag mal der Superman der Gruppe, der Meinung ist, dass man sich in die politischen Machenschaften des demokratisch gewählten Parlaments nicht einmischen sollte, versucht Walter alles, um dem Präsidenten eingängige Ratschläge für seine zweite Amtszeit zu geben.
Und, das ist schon ziemlich eindeutig, dass hier ganz klar zwei extreme Richtlinien dargelegt wird. Der eine Partei, die sagt, wow, wir retten die Menschheit, wir retten Gefahren aus dem All.
Wir wollen ein bestehendes System aufrechterhalten und nicht verbessern oder optionieren.
Ja, von denen sagt er auch ganz eindeutig, da haben wir uns nicht mit einzumischen. Das ist nicht unser Bier. Wir haben andere Fähigkeiten und auch andere Aufgaben. Und die andere Partei, die sagt ganz klar, wir sind Superhelden, wir wollen die Welt besser machen und das müssen wir auf allen Ebenen machen und gegenüber allen Personen, ob reich, arm, Präsident oder nicht oder wer auch immer. Und das sind diese zwei Fronten, die es sich aufbauen.
Genau. Und wie es dann mit zwei Fronten immer ist, das verhärtet sich nach Jahr und
genau.
Jahr. Wenn das einzige Problem wäre, wäre es ja nicht so dramatisch, könnte man mit Sicherheit schaffen. Das Problem ist aber auch mit den Erben und daher auch der namensgebende Titel Jupiter's Legacy. Es geht ja hier um das Erbe. Ja. Denn Chloe und Brandon, so heißen die Kinder von dem Hauptprotagonisten
Sampson.
Genau, von den Sampson. Die Kinder, die ihre Kräfte geerbt haben, sind also auch ähnlich gut ausgestattet, die sehen es gar nicht ein, in die Fußstapfen treten zu wollen. Stattdessen nutzen sie ihre Kräfte für hochdotierte Werbeverträge und verbringen ihren Alltag mit Drogen, Superhelden-Groupies und Alltagsnihilismus. Der Sohn sagt halt immer wieder, das goldene Zeitalter ist vorbei, er langweilt sich hier und der macht halt aufgrund dessen immer mehr Scheiße. Und sein Vater will ihn natürlich versuchen, in sein Erbe auch zu zwingen und schafft es natürlich, ihn damit auch weiter von sich abzustoßen. Inwiefern, wie schon gesagt, das Story ist jetzt aus dem Comicbuch. Wir wissen nicht, wie viel davon oder was genau in der Serie adaptiert wird. Ich habe ein bisschen recherchiert und vom Inhalt her wollen die wohl alles, was in den Büchern vorkam, irgendwie durchmengt in die Serie bringen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob auf eine Staffel oder auf zwei verteilt. Ich kann mir beides gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es auf einer Staffel verteilt ist, ein bisschen kurz wäre, dass es ein bisschen zu abgedroschen wird. Diesen Cliffhanger, den wir in dem ersten Band haben, der würde sich auch als super Cliffhanger fürs Staffelfinale.
Da gehe ich auch von aus, dass das so kommen wird, ja.
Und auch die Präsenz von Utopian zum Beispiel, also diesem weißen, wer den Trailer schon mal gesehen hat, das ist dieser Superman, ist dieser weiße, langhaarige, ältere Herr. Das ist halt dieser, der Vater, der mit seinem Sohn im Konflikt und auch der blaue, junge, braunhaarige, das ist sein Sohn Brandon. Ne?
Wie fandest du den Band jetzt mal, um das mal kurz anzustechen? Ich meine, wie gesagt, der ist schon ein bisschen her. Du hast ihn jetzt auch das zweite Mal gelesen. Richtig. Das heißt, jetzt wirst du mit Sicherheit auch hinsichtlich der Serie vielleicht ein bisschen intensiver noch da reingegangen sein. Vielleicht jede Seite zweimal lesen oder sonst was. Vor allem, hast du die beide an einem Stück gelesen? Oder
ich habe alles, hab alles an einem Stück. Ich habe allerdings
alles an einem Stück.
Ich habe nicht die Veröffentlichungsreihenfolge eingehalten, sondern die 1, 2 und dann Prequel. Genau, ich habe zuerst die Hauptstory gelesen, also Volume 1 und Volume 2. Und danach habe ich mir diesen dicken Prequels-Band genommen.
Ja, das macht auch Sinn, weil auch wenn die Veröffentlichungspolitik da wirklich sehr weit auseinander liegt, geht die Story aber in einem durch. Also man könnte sagen, es ist ein Film und das ist die Hälfte des Films. So habe ich das empfunden. Ne?
Ja, das stimmt schon, genau. Also ich fand sowohl als auch, ich fand da alle Veröffentlichungen dazu, fand ich wirklich grandios. Na, die einen mehr als die anderen, das könnte man jetzt hinreichend begründen. Aber ich fand die wirklich fantastisch. Ich finde es immer sehr gut, dass ich so ein Goldfischgedächtnis habe. Wenn ich was lese, dann
ja, stimmt, da gebe ich dir recht.
Genau, dann drehe ich mich einmal zur Seite, weil ein Hund gebellt hat und dann weiß ich schon nicht mehr, was passiert ist. Das ist zwar ziemlich kläglich, weil das viel über meine Intelligenz aussagt, aber das ist insofern auch gut, weil ich nämlich komplett vergessen habe, worum es in Jupiter's Legacy ging. Ist jetzt auch eine ganze Weile her, als ich den gelesen habe. Ich hatte den Grobplot so noch manchmal drin, aber von so tollen Momenten werde ich dann halt immer wieder überrascht.
Ja.
Nur wenn ich etwas tausendmal gelesen oder gesehen habe, wie jetzt Star Wars, ne? Also ich schrecke jetzt nicht zusammen, wenn Darth Vader sagt, ich bin dein Vater, na, dann habe ich schon nicht vergessen. Aber jetzt hier zum Beispiel die ein paar Sachen, diesen Zeitsprung, du hast ja hier zwei Zeitsprünge. Die Origin, na, wie halt diese sechs Origin-Helden an ihre Kräfte kommen und dieses Golden Age machen. Dann hast du einen Zeitsprung, in dem bewegt sich ja auch der, ich sag mal, 90% des ersten Bandes. Wie
in der damaligen Gegenwart, ne?
Ne, 2013.
Ach nee, stimmt, genau. Und dann später geht es ja dann auf 2020,
und
ne?
Und dann gibt es nochmal einen Zeitsprung 5 Jahre später. Das geht dann auf 2018. Ja. Na genau. Und jetzt habe ich den Anfang vergessen. Siehst du, Goldfisch? Nee,
schön. Genau. Also ich bin da bei dir. Ich fand die Story wirklich grandios. Mit dem Goldfisch hinter, da bin ich auch bei dir tatsächlich. Es macht Spaß, wenn man wirklich, also ich probiere wirklich gute Sachen auch immer ein bisschen nicht so oft zu lesen, weil ich Gefahr da durch habe. Richtig, genau. Wenn es richtig gut ist, nutze ich es nicht ab, davon eigentlich mal abgesehen. Ja, ne? Aber ich fand es auch wirklich ganz gut. Stellenweise war mir das ein wenig, also war mir das nicht intensiv genug, fand ich tatsächlich. Weil du ja wirklich einen guten, gut gefüllten Input hast. Und die Vielfalt ging so ein bisschen bei mir verloren. Da wird einfach dann Tatsachen einfach nur gegeben. Die musst du jetzt so hinnehmen. Warum ist das so? Ja, weil es dann nun mal so ist. Das ist mir manchmal aufgefallen, dass ich da ein paar Probleme hatte. Das hätte ich mir gewünscht. Aber dann hätte der noch länger sein müssen.
Genau. Und ich finde es manchmal gar nicht verkehrt. Ich mag das zum Beispiel, das hatten wir schon mal angesprochen, zwischen uns beiden, diesen Unterschied. Ich mag es, wenn Sachen einfach so hingenommen werden müssen. Erstens, wie die sie Superkräfte kriegen, wird ja im Comicbuch ganz, ganz richtig marginal angeschnitten, weil es nicht ganz wichtig ist. Und auch die Kräfte von den Leuten, die könnten unterschiedlicher nicht sein, aber trotzdem wird nie irgendwie explizit ausgesprochen.
Was in Frage gestellt oder
hast,
so.
Du hast Superkraft, Superstärke, Hitzeblick etc. Teilweise wurde ich bis zur letzten Seite von der Kraft des Protagonisten überrascht, weil ich gar nicht wusste, dass der das
nie mehr richtig gezeigt wurde.
Kann. Ja, genau. Aber das macht nichts, weil das wirkt halt, ich mag den Begriff nicht, weil es halt ist, also Deus Ex Machina quasi aus Gottes Hand. Ne? Das muss jetzt passieren. Also Drama vor Logik, sagt man ja häufig. Ne? Das macht jetzt gerade zwar einen Sinn, aber das dient der Dramaturgie. Und deswegen muss der das jetzt können. Das wirkt hier aber wirklich Finesse eingepflegt, weißt du?
Ich wollte gerade sagen, also das kann also sein, dass das manchmal so
die Tatsache,
ist,
ja, dass
aber gesagt, ich will ihm das nicht unterstellen.
Dass die überhaupt nicht sagen, woher, also die sagen schon, woher die Kräfte haben, aber das wird ganz, ganz marginal nur abgefrühstückt. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Netflix eine ganze Folge draus macht. Und das würde mich jetzt vielleicht nicht so zufriedenstellen, weil das an der Stelle nicht wichtig ist. Die Serie legt den Fokus auf ganz andere Sachen. Und da finde ich sowas ja, Banales wie, woher hast du deine Origin-Story, die finde ich nicht wichtig. Die hemmt nur. Überleg doch mal bei den ganzen Superhero-Movies, Spider-Man, Batman, wie oft hast du Spider-Man-Origins gesehen? Hast du Batmans? Wir wissen, Bruce Wayne hat seine Eltern verloren. Wir wissen, radioaktive Spinne. Ich muss keinen 2-Stunden-Film eine Stunde lang versuchen, den Leuten zu erklären, wer, wie, wo, was, wann.
Ja,
das ist nicht mehr immersiv, nicht mehr heutzutage.
Ja gut, jetzt hast du hier allerdings natürlich auch kein Beispiel, wo jeder etwas darüber weiß. Und wir reden ja darüber, dass du nicht nur die Comic-Fan-Gemeinde fangen musst, sondern halt auch den ganzen Pool. Also musst du eine Serie auch gesellschaftlich attraktiv lassen. Und das schaffst du am besten mit Soap Opera. Ganz klar. In welchem Medium auch immer. In der Endzeit, im Neuen oder sonst was. Aber du musst Krisendrama und Co. drin haben. Und danach richtet sich das natürlich dann auch. Na? Ja, genau. Aber ich fand zum Beispiel den zweiten Band, der hätte für mich ruhig ein bisschen länger sein können. Mit dem, so viel, was da passiert,
aufgrund der
muss ich ganz sagen, also das hätte mir, genau, und dann mit dem großen Endthema, was dann noch kommt, das hätte für mich nur eine ganze Handvoll länger sein, damit ich das Thema noch intensiver reinbekomme, weil das war, da habe ich mich so ein bisschen auch aufgefangen, das fand ich gut, das hat mir gefallen und da hätte ich gerne noch mehr drum gelesen. Ich weiß allerdings nicht, wie stark dann die Qualität darunter gelitten hätte.
Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, es hätte eher davon profitiert, wenn du 1-2 Action-Elemente rausgenommen hättest.
Statt wobei ich den Endkampf halt auch schon recht kurz fand, wenn du so willst, ne?
Richtig, genau. Genau, jetzt müssten wir spoilern. einer der Protagonisten am Ende der, also, ja genau, der Endkampf war etwas kurz.
Belassen wir es dabei.
Im Comicbuch war der Endkampf etwas kurz.
Schön, genau. Also ich habe den Vorteil, oder weiß Vorteil, genau, ich habe jetzt tatsächlich in Vorbereitung zur Folge heute den Trailer erstmal gesehen, weil ich habe es mitbekommen, klar, das kommt jetzt am Freitag, aber dann fehlte mir halt auch immer so ein bisschen die Zeit und alles und ich hatte mal ein Bild gesehen, das Bild hatte mich jetzt nicht so überzeugt und dann fiel das aber wieder. Deswegen habe ich jetzt jüngst gerade erst den Trailer geschaut und also hinsichtlich auf des Trailers und was müsste die Serie denn können, damit sie für mich attraktiv ist und gut ist? Ich glaube, wenn die Serie genauso wird, wie der Trailer das mir suggeriert, dann wird die Serie für mich nicht gut.
Okay, wie entsteht der Eindruck?
Ja, weil ich genau das, was ich gerade gearbeitet, dieses Dramatische, dieses, das, ich meine, der Comicband, der hat ja ein zentrales Thema oder ja, eigentlich zwei zentrale Themen, ne?
Oder hat ganz viel und, sogar.
Hast du ja, richtig, aber die Hauptthemen hast du in dem ersten Band, da ist das Hauptthema drin und in dem zweiten Teil hast du auch ein Hauptthema drin quasi.
Ach so, ja gut.
Und der Trailer
ein inhaltlichen Plot.
Ja, genau, richtig. Plot. Ja, genau. Und der Trailer zeigt mir ein Hauptaugenmerk des Plots, der weder in dem einen noch in dem anderen kaum erwähnt wird. Also wirklich nur am Rande. Und ich weiß, wo die damit hinwollen. Und das finde ich nicht gut. Das glaube ich, dass mich das auch schnell langweilen könnte. Okay. Weil wenn man den Trailer gesehen hat, dann spoiler ich nicht. Ne? Es wird also wohl dargestellt, damit was wir jetzt auch gerade gesagt haben, dass die untereinander alle nicht mehr grün sind. Und dass also das Hauptaugenmerk der ersten Staffel, gehe ich mal von aus, wirklich darin liegen wird, wo die Fronten sich klären. Wer ist da, wer ist hier? Dann kämpfen sie mal gegeneinander und dann hast du die Entwicklung von den Personen da auch noch dabei. Du hast die Kinder hast du auch, ja, ganz klar.
Ja, das polarisiert auch natürlich. Ne? Zum Beispiel
hier dieser
das Konflikt, ist Walter, sein Bruder, der versucht ja ganz klar, diesen Hamlet, diesen Shakespeare-Konflikt, diesen Generationskonflikt für sich zu nutzen und nimmt Brandon, seinen Neffen, und versucht ihn noch stärker gegen seinen Vater
zu bringen. Das ist Shakespeare hingeschissen.
Ganz genau. Ich denke,
diese
Entwicklung, die wird in der Serie deutlich länger und immersiver ausfallen.
Na, ja,
was im
Comic und das glaube ich nämlich auch
fix abgestempelt wurde.
Genauso wie das Erlangen der Superkräfte. Da wird, wie du richtig gesagt hast, in den Comic gar nicht groß drauf eingegangen.
Es wird erklärt,
ganz am Anfang hast du einmal, okay, wir sind hier und jetzt sind wir da und jetzt haben wir unsere Superkräfte. Da kann man sich denken, was man will. Im Laufe der Geschichte geht man aber wirklich auch nur ganz kurz darauf ein. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine Seite oder so, wo gezeigt wird, ach so, das hat den Hintergrund, warum die jetzt Superkräfte haben.
In Band 2
und im Trailer
einen ganz kleinen Vermerk dazu.
Ja, richtig, genau. Und in dem Trailer sieht man also aber auch schon, dass dann gesagt wird, ey, denk mal daran, was wir alles machen mussten, damit wir unsere Superkräfte bekommen haben. Der Satz alleine schon, der spiegelt ja gar nicht wieder, was die Comics eigentlich hergeben. Aber jetzt gar nicht erklärt, was man gemacht haben müsste. Und es fällt auch schwer zu glauben, wenn man die Begründung kennt, dass da irgendwas Exorbitantes Schlimmes gewesen wäre oder so. Und auch da, glaube ich, liegt ein großer Fokus drauf, dass diese Zeit wirklich sehr ausführlich mitgenommen wird.
Ja, denn das
und da kommen wir zu dem Thema, wo du gesagt hast, ich möchte gar nicht, dass das weiter erläutert wird. Ich hätte das gerne einfach so hingenommen. Genau. In dem Comics fand ich das ganz super. Eine Seite, hey, da ist eine Insel. Zweite Seite, zack, wir haben Superkräfte. Hey, dann ist das so. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Keine großen Origins, keine großen Erklärungen.
Ja, weil da,
wunderbar.
Da liegt ja gar nicht der Fokus drauf.
Du ganz ja, genau. Du die Story, das, die bedient sich ein ganz anderes Feld.
Richtig, genau. Du würdest ihn ganz anders nehmen. Ich meine, da bin ich auch voll bei dir. Ich glaube, die nehmen die Short Stories aus den Jupiter Circle und implementieren die da rein. Ja. Das zeigt natürlich die
Charakterprobleme, die du hast. Nein, und die
Schauspieler sind ja auch, sonst was. Die Schauspieler sind ja grundsätzlich jung. Hast du die Schauspieler mal angeguckt? Der Hauptdarsteller zum Beispiel, Josh Duhamel, weiß ich jetzt nicht, wie der ausgesprochen wird. Ich nenne den einfach mal so. Falls du dich erinnerst, in dem Transformers-Film, in den allerersten, diesen U.S. Marshall.
Ja, hat der den Vater gespielt, oder was?
Nee. Ach, ich habe doch gerade gesagt,
ich habe dich nicht ausreden lassen.
Genau. Ich habe dich nicht gehört. Wenn du den siehst von Transformers, der US Marshal, der die ganze Zeit rumrennt, du hast ja diesen hibbeligen Shia LaBeouf, dann hast du noch die sexy Megan Fox und dann hast du noch einen dritten Protagonisten, das Militär. Und da ist ja einer, der immer rollt. Das ist der Hauptdarsteller. So, im Comicbuch ist er aber ein 70, 80 Jahre alter Mann.
100.
Wegen meiner. 100, du hast recht. Ja. Älter sogar. Muss er älter sein.
Genau,
wenn
richtig.
Die 1930 schon 20 waren.
Ja, ich glaube irgendwie, die haben gesagt 100, 110 oder so sind die.
Genau, halt, ne? Und die Charaktere sehen ja auch auf den Plakaten, sehen ja sehr künstlich gealtert aus, mit Absicht. Und in den Trailer hast du sehr viel Flashbacks gesehen und
wurde dann die normale Schauspieler
gestellt hast. Ich denke, dass ein ganz, ganz krasser Fokus darauf gesetzt wird. Und das bestärkt mich einfach auch in der Theorie, dass die in der Serie, die jetzt gerade ausstrahlen werden, den Stuff von Jupiter Circle nehmen, also diesen Flashbacks aus dem Golden Age, gepaart mit der Generationskrise des ersten Bandes und als Cliffhanger gibt's dann halt, den Cliffhanger aus dem ersten Band. Wir beide wissen und die Leser wissen es auch und die es nicht gelesen haben, die müssen sich halt entweder jetzt noch den Comicband greifen oder warten, bis dann die Serie das ausgibt. Ich mochte diesen Generationskonflikt irrsinnig gerne. Und das gepaart
mit diesem mythologischen Aspekt.
Du hast ja die Superhelden. Du hast ja einen ganz starken mythologischen Aspekt, weil die ja wie Götter gezeigt werden.
Ja.
In dem Golden Age sind das Götter. Und auch in dem Jupiter Circle gibt es ja eine Short Story, wie Utopian, also der Sheldon Protagonist. Simpson, die Hauptfigur, dass er seine,
Grace, die Frau?
Nee, genau, und da sind wir nämlich. Er hat zuerst eine andere, wie heißt das denn? Mir fällt nur der englische Begriff, weil Fiancé, Verlobte, Entschuldigung, manchmal fallen mir nur die englischen ein, weil ich so viel scheiß Englisch lese. Die verliert er, weil sie der Meinung ist, er ist zu gottgleich. Er macht keine Fehler und sie darf sich nicht irgendwie, sie fühlt sich schlecht, wenn sie einen Fehler macht. Und der Typ hier, so ein weißer Jesus, sitzt daneben und denkt sich, Mensch, ist doch alles cool, ich bin noch immer bei dir. Und er versteht die Welt nicht mehr, weil sie ihn verlässt, weil sie Angst hat, neben ihm Fehler zu machen. Und daraufhin erdet er sich ja. Dann lässt er ja alles fallen und sagt, okay, jetzt hole ich mir halt eine Farm. Ich mache eine Werkstatt auf, ich werde Burgerbraten oder weiß der Teufel was. Ich will irdisch sein. Und dieser Götterabstieg, deswegen auch Jupiter, weil Jupiter ist ja aus der Mythologie, ist ja der mythologische Zeus. Und dieses Zeus-Erbe, was die Kinder antreten wollen, obwohl er selber ja gar kein Zeus mehr ist, er hat sich ja ganz klar davon abgewendet. Er macht immer noch einen super Job. Er hilft jedem, wo er nur kann. Aber er will in der Öffentlichkeit nicht mehr der Gott sein. Er will sich erden. Und deswegen
hat er so ein Problem,
dass sein Sohn gerade so am Rad dreht, ne? Und seine Tochter ja sowieso, ne? Die verfällt dem
Drogenwahn die haben Star-Allüren und alles.
Genau, und diesen Aspekt, ich glaube, das ist der maßgebliche, den die in der Serie reinbringen, was ja nur einer ist, oder einer von vielen, zwar der Hauptplot, aber einer von vielen in dem Comic. Aber diesen finde ich von all denen am stärksten und da bin ich gespannt drauf, wie die das machen.
Das ist ja auch ein absoluter großer Punkt in dem ersten Band, den ich auch dadurch auch so wunderbar fand, diese Konflikte zwischen ihm und seinem Vater und die Tochter, die so ein bisschen nebenher noch rumspielt, erinnere ich in den Comicband an eine Szene mit dem Schiff. Wo Brandon volltrunken hingeht und will ein Schiff retten und kriegt das aber überhaupt nicht mehr gebacken und dann muss der Vater kommen und letztendlich ihnen aus der Patsche helfen und alle retten, was er nicht geschafft hat und dann beefen sie sich ja komplett und sagen, ich schaff das hier alleine und dann, du schaffst überhaupt nichts, du bist total betrunken, du bist eine Enttäuschung für mich und. Also ganz toll. Also das ist ein Thema, das für sich wirklich, das, wenn sie das intensiv machen, habe ich damit keine Probleme, das finde ich wirklich gut. Aber ich glaube, ich habe die Befürchtung, wirklich dieses Hollywood-Thema, dass dann man sich in Kleinigkeiten verliert, um dann Zeit zu schinden, um die Story in die Länge zu ziehen, um vielleicht nicht so interessante Aspekte zu nehmen, um die auszubauen. Fällt mir als Comicleser manchmal ein bisschen schwer, vor allen Dingen, weil ich auch auf dieses Drama eigentlich nie so viel Lust drauf habe. Da bin ich dann auch ein bisschen speziell. Da habe ich so ein bisschen Angst. Ich finde aber auch durch den Trailer die Kostümgewalt wahnsinnig gut. Also
die Bilder, genau, das wäre jetzt ein anderer Aspekt. Ich finde es von der
Bildgewalt. Cineastisch macht das. Ist das super. Das macht das ganz, ganz viel Spaß, das zu sehen. Absolut. Also ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Dadurch, dass ich leider die Affinität habe, wenn mich eine Serie nicht super fängt, dass ich da schnell aufhöre, das habe ich jetzt bei Falcon und Wintersoldat gemerkt, da habe ich die ersten 3 Folgen geschaut, wollte dann auch weiter gucken, habe aber irgendwann den Fokus verloren und ich wurde jetzt nicht sonderlich gespoilert oder so von dem Ende, aber ich habe jetzt nur ein paar Bilder gesehen und ja gut, okay, das Ende vom konnte ich mir dann erahnen, was für mich dann auch nicht sehr überraschend war, weil ich natürlich auch die Comic-Entwicklung von Falcon kenne, na? Aber ich werde die Serie niemals mehr schauen. Ich werde genau auf den Status bleiben. 3 Folgen hast du geguckt, okay. Vor allem, weil ich mir jetzt auch habe sagen lassen, dass sie jetzt in Summe auch nicht so überraschend. Sie war wohl interessant, sie war gut, aber in Summe eher auch zweitrangig. Von daher ist der Drops bei mir gelutscht. Bei Lock and Key habe ich eine Folge geschaut. Oh ja, Lock and Key dann war's aber bei mir total aber vorbei.
Vielleicht liegt es bei Lock and Key auch, weil du da wirklich, also du hast einen Hochkaräter gehabt.
Ja, ich habe auch den Horrorfaktor gehabt und dann habe ich dann Kinderbuch letztendlich gehabt.
Das war
in der Netflix-Adaption.
Ja, richtig. Ne? Und den Charakter, den das Buch eigentlich übermittelt, die Serie hat einen ganz anderen Fokus gehabt, fand ich. Die wollte einen Tim Burton Gruselfilm einen Tim Burton Fantasyfilm à la Charlie und die Schokoladenfabrik, hatte ich so das Gefühl, oder so kam das rüber. Und das, worum es eigentlich ging, diesen Psycho-Horror, den das Comicbuch rüberbringt, ne? in andere Köpfe reinspielen und auch buchstäblich und das hat die Serie einfach nicht gebracht. Hingegen Umbrella Academy zum Beispiel hat ja auch den Stoff genommen und auch ganz anders vermarktet.
Ja, leider hat es da bei mir auch nicht
gefruchtet. Okay, gut, bei dir jetzt eher weniger, aber bei
richtig,
mir
richtig, auch da habe ich, ich glaube, ja, aber ich bin da ein bisschen engstirniger oder ein bisschen eigener, sage ich mal. Weiß aber schon, wie die Serien ankommen und also da weiß ich schon, Umbrella Academy kommt bei vielen wirklich gut an. Ich glaube, eine Handvoll kann auch mit der damit nicht viel anfangen, so wie ich, aber
in den eigenen Kreisen Leute gehabt, die aufgrund der Serie die Comics
gelesen haben. Ne? Ja, richtig, ich wollte gerade sagen, weil man sagt, gib mir das mal, das ist interessant. Also ich bin da durchweg in der Lage zu unterscheiden. Ne? Meine Meinung, die sehr schwierig manchmal ist, aber dadurch trotzdem zu sehen, ob eine Serie gut oder erfolgreich ist oder gut umgesetzt wurde. Ne? Das auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Also wirklich, aufgrund der Bildgewalt habe ich da sehr viel Lust drauf, gerade weil ich es jüngst aus den Händen gelegt habe.
Richtig.
Bin ich da wirklich gespannt drauf. Vor allen Dingen ist das auch ein Medium oder eine Serie, die meine Frau gefallen könnte. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, das alleine zu schauen. Habe allerdings auch in den sozialen Medien mitbekommen, dass man die Bilder schon gesehen hat und gesagt hat, Leute, schon wieder Superhelden, ich habe keinen Bock mehr, ich will einfach nicht mehr, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Kann ich verstehen. Momentan ist ja sehr viel, ne? Sehr viele Comic-Adaptionen, sehr, ob Superheld oder nicht, aber trotzdem wird immer wieder darauf hingewiesen.
Ja, und wenn Superheld, dann muss es schon was Abgefucktes sein, wie The Boys und sowas alles, ne?
Ja, damit genau, richtig. Ja, und ich hoffe, dass unter diesem Image die Serie da nicht drunter leidet, weil es ist Superhelden, ja, aber im Fokus liegt ja ganz andere Themen als dieser typische Superhelden-Kram, sag ich mal. Ne?
Nimm doch also mal dieses Götter-Thema, du könntest das einfach
auf irgendeinen anderen Pantheon
könntest du das adaptieren. Ne?
Komplett, richtig. Genau, die Konflikte innerhalb der Gesellschaft, wie es nach den großen Cliffhanger, wie es dann weitergeht, das bewegt sich ja fast gar nicht mehr in einem Superhelden-Thema, sondern das ist einfach nur, ja, Götter unter sich quasi, wie du es schon richtig sagst.
Und die Themen, die da aufgegriffen werden, die könnten auch alltäglicher nicht sein. Hier diesen Short Story, Jupiter Circle, wo sie ja hoffentlich viel rausnehmen. Da geht es ja grundlegend darum, dass ja die Origin Six mit Alltagsproblemen konfrontiert werden. Einer zum Beispiel erlebt eine Midlife-Crisis und überlegt, seine Familie zu verlassen, weil er eine Ische kennengelernt hat. So, das trifft jeden in unserer Nachbarschaft. Da musst du kein Superheld für sein. Ist natürlich dramatischer, weil du ein Superheld bist. Der andere, einer davon hat mit einer Homosexualität zu tun. Und da entwickelt sich auch ein Konflikt raus. Ne? Also das sind alles Alltagsprobleme. Mhm. Und das in einer Zeit 1930, 40, 50, 60, da spielt dann...
Ja, wo es einfach...
Wo es auch eine prekäre Lage war. Ne?
Na klar, logisch.
Und das macht das halt so. Wenn Götter und so Menschen mit menschlichen Problemen konfrontiert wird, das ist, glaube ich, das Label dieser Serie.
Ja, und wie gesagt, in den Comics ist es ja gut, weil dann habe ich meine Hauptstory und diese Kurzgeschichten, die tragen dazu bei, dass ich die Charaktere besser verstehe. Ich habe die Entwicklung, ich erlebe die mit und kann die anders interpretieren. Bei der Serie, wenn das zum Hauptthema wird oder wenn das zu intensiv behandelt wird, dann wäre das ein Grund für mich zu... Das wäre für mich zu langweilig. Ich möchte nicht, wenn ich einen großen Generationskonflikt habe, möchte ich nicht die Midlife-Crisis von einer der großen sechs mitbekommen. Das interessiert mich dann nicht.
Echt nicht?
Ich weiß es, das kann dann mal angesprochen werden oder beiläufig sind. Ich weiß aber, wie Hollywood ist. Die machen da allein nur aus der Sache dann nur eine gesamte Staffel und ziehen das in den Vordergrund. Und da habe ich die Befürchtung, dass sie den Fokus verlieren. Den ich mir erwünsche, den der Comicband eigentlich mitbringen sollte.
Durch diese Veröffentlichungspolitik der einzelnen Serien, also der einzelnen Folgen, kannst du dir erlauben, den Fokus häufig zu wechseln.
Wieder auf das nächste Thema. Dann wird die mir zu lang. Die ganze Serie, die ganze Hauptstory, Band 1 und Band 2, darf maximal für mich zwei Staffeln haben, allerhöchstens, im besten Fall sogar nur eine Staffel, damit das wirklich, dass der Fokus nicht verloren gehen wird. Wenn die jetzt aber wirklich alles mit berücksichtigen und da auch wieder den typische GZSZ rausmachen, dann bin ich bei Staffel 5 und immer noch nicht am Ende angekommen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die, ich befürchte, dass die leider nicht so erfolgreich wird, dass die bis unendlich Staffeln weitergeht, weißt du?
Ja, kannst du ja auch eigentlich nicht.
Wenn nee, weil,
also nicht nach nicht, Vorgabe, ne?
Ja, genau, ich wollte gerade sagen.
Das haben sie ja bei Game of Thrones und so, da hat er ja da quasi auch so mitgemacht. Ja. Also daran wäre es ja nicht gescheitert.
Im Übrigen, Mark Miller arbeitet als Producer, ne? Also,
es gibt ganz viele Comicfilme, die ich nicht gut finde, wo große Namen dran gearbeitet haben, wo ich gedacht habe, hör mal Leute, ihr sitzt doch daneben, wieso macht ihr sowas?
Ich dachte, das wäre jetzt das Argument, ne?
Nee, tut mir leid, das ist eigentlich eher schlimm, wenn ich nämlich weiß, die Serie ist Murks und dann weiß ich nämlich, der sitzt daneben und sagt, ja gut, können wir so machen. Gut, ich bin gespannt, ich freue mich am Freitag drauf.
Ja, ich glaube auch.
Wir werden ja am Donnerstag also auch wieder aufnehmen, bis dahin haben wir es dann leider nicht geschafft, das heißt, beim nächsten Mal können wir mit Sicherheit einmal darüber sprechen. Genau. Dann haben wir ja schon zwei Folgen dann schon
geschaut. Ich würde aber ungern so ein Recap machen, Folge für Folge, sondern...
Nein, ich kann ja aber nur erwähnen, ob das gut ist oder nicht. Ich wollte gerade sagen, mehr ist es ja nicht, ne? Wie sieht's bei euch aus? Freut ihr euch darauf? Habt ihr die Bände schon gelesen? Wollt ihr die jetzt erst lesen? Wollt ihr erst die Bände lesen und dann die Serie? Oder? Haben wir euch da ein bisschen gekitzelt oder habt ihr jetzt überhaupt keinen Bock mehr darauf? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, was ihr dazu denkt und wie ihr jetzt so an die Sache rangehen wollt.
Genau, schreibt es in die Kommentare. Auf sämtlichen sozialen Medien sind wir vertreten. Mittlerweile auch auf YouTube. Gebt in die Suchmaschine Ottis an Licht ein. Und wir haben unsere Internetseite optioniert. Ihr erreicht uns jetzt unter www.ottisanlicht.de. Das ist unser Blog. Da kann man Kommentare hinterlassen. Man kann natürlich die Folgen runterladen und auch online hören. Ansonsten bewertet uns. Daumen hoch, Daumen runter. Und vielleicht auch über das Special, was wir jetzt hier gemacht haben und ob das eine richtige Entscheidung war, da so eine kleine kurze Folge reinzuhauen, so zu fokussieren oder nicht, das würde uns mal interessieren. Mir war das ein persönliches Anliegen, weil ich dadurch den Stoff einfach nochmal neu und tiefgründiger verinnerlicht habe, bevor ich daran gehe, weil ich auf die Serie wirklich Bock habe. Ich hoffe, die gefällt mir.
Ich fände es
noch eine Enttäuschung, könnte ich, glaube ich, nicht ertragen. Also Jungs und Mädels, in diesem Sinne fleißig lesen, zocken, rocken und bis nächsten Donnerstag, würde ich sagen.
Bis dahin. Tschüss.